Hallo, meine Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Folge von Die Versicherungstherapie. Und heute haben wir einen Gast bei uns, denn heute ist es wieder eine Interview-Podcast-Folge. Und es geht um das Thema Money-Mindset und halt eben auch limitierende Glaubenssätze. Und da habe ich niemand besseren gefunden als die Alisa Preetz, auch meine Manifestations- und systematische Coach, wo schon ganz viele Coachings gebucht habe. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, welche Coaching-Erfahrungen ich alles schon gemacht habe. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Aber heute geht es um das Thema Money Mindset, woher auch das kommt, was auch Absicherung mit Selbstwert zu tun hat, wie man herausfinden kann, ob man selber limitierende Glaubenssätze hat und vieles mehr. Und jetzt herzlich willkommen an Alisa Preetz. Herzlich willkommen und ja, stell dich gerne mal vor.
Yay, erstmal vielen, vielen Dank, Bianca, dass ich wieder da sein darf. Freut mich mega, dass wir eine Folge zusammen aufnehmen, schon zum zweiten Mal. Ja, ich bin Alisa Preetz, ich bin 29 Jahre alt, ich lebe in Berlin und bin jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 6 Jahre selbstständig als Mindset- und Manifestationscoach. Genau, wir haben schon ganz viel zusammengearbeitet. Und ja, ich helfe im Prinzip Frauen dabei, sie zu empowern, ein Leben zu kreieren, das sich wirklich authentisch anfühlt, ihr Traumleben zu manifestieren. Und Money Mindset spielt da eben auch oft eine Rolle. Und wenn wir irgendwie ein Leben kreieren wollen, was uns wirklich erfüllt, wo wir unseren Träumen nachgehen, dann kommt Geld früher oder später als Thema da rein, weil wir Geld entweder uns wünschen, dass es mehr in unserem Leben ist oder weil es uns fehlt, um das zu tun, was wir gerne tun wollen. Deswegen kommen wir um das Thema Money Mindset halt selten drum herum. Es ist jetzt nicht meine Hauptarbeit, am Money Mindset mit meinen Klienten zu arbeiten, aber es ist ein wichtiger Baustein.
Sehr schön. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also, dass du das quasi mit in dein Coaching reingenommen hast, gab es da auch persönliche Punkte oder hast du einfach gemerkt, es ist einfach relevant?
Also bei mir ist es so, vielleicht um nochmal so ein bisschen auch persönlicheren Kontext zu geben in das Thema. Ich bin in einer relativ, ja, ich würde mal sagen, wohlbehüteten Familie aufgewachsen. Mein Papa ist Ex-Fußball-Nationalspieler. Das heißt, dass Geld für mich als Kind nie wirklich so ein Thema war. Ne? Es ist irgendwie ein Thema gewesen, wo bei uns zu Hause auch nicht wirklich viel drüber gesprochen wurde, soweit ich mich daran erinnern kann, weil es einfach so alles im Prinzip funktioniert hat. Also sehr, ja, sehr wohlbehütet. Und ich glaube, es gibt so zwei Möglichkeiten, wie wenn du in einem, sag ich mal, wohlhabenden Haushalt groß wirst, wie du dich entwickeln kannst. So ein bisschen entweder wirst du eine total verwöhnte Göre, die so das Gefühl hat, ja komm, mir fliegt eh alles im Leben zu. Oder du entwickelst halt einen total krassen Antrieb, es dir selbst und anderen Leuten, sag ich mal, zu beweisen, dass du es auch alleine schaffen kannst. Und bei mir war es eben Letzteres. Ich hatte zum Beispiel schon mit 15 meinen ersten Nebenjob und da habe ich, glaube ich, für Stundenlohn 5,25 € Pommes verkauft in einem Freizeitpark. Und mein Vater, also so, ich liebe ihn über alles, ne, weil der hat auch immer zu mir gesagt, wenn ich dann nach Hause kam, so, ey, was machst du denn? Du musst das nicht tun. So, aber ich wollte es halt immer unbedingt mir selber, wie gesagt, beweisen. Und dadurch habe ich halt auch sehr früh irgendwann dann gemerkt oder diesen Glaubenssatz entwickelt, dass man hart arbeiten muss, um Geld zu verdienen oder um erfolgreich zu sein. Und dieses Gefühl auch, dass mein Wert als Mensch zu einem großen Teil davon abhängt, wie viel ich leiste zum Beispiel. Und dieses Problem ist, oder das Problem dahinter, wenn man seinen Wert von seiner Leistung abhängig macht, ist eben, dass man sehr schnell den Zugang zu sich selber verliert, weil man so stark damit beschäftigt ist, ein bestimmtes Bild nach außen hin abzugeben, weil ja davon mein Selbstwertgefühl abhängt. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, wie du bestimmt auch nachvollziehen kannst, war natürlich auch dann dieses Thema ein Riesenthema, weil ich mich chronisch überarbeitet habe, weil ich total schlecht mal abschalten konnte, mich ohne schlechtes Gewissen entspannen konnte und dann halt gemerkt habe, auch durch meine eigene Reise und durch meine eigenen Coachings, die ich gemacht habe, dass das eng mit meinem Selbstwert und mit meinem Money Mindset zusammenhängt und habe da ganz viel für mich selber aufgelöst und dementsprechend dann auch einfach, weil es mir halt so viel gebracht hat, dann gemerkt, okay, das muss auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit sein, weil es sicherlich meinen Klienten genauso geht, egal ob die jetzt auch aus einem wohlhabenden Haushalt kommen oder nicht. Geld ist halt in unserer Gesellschaft ein wichtiges Thema und jeder hat irgendwie Glaubenssätze dahingehend.
Und es ist vielleicht für einen selbst auch manchmal dann gar nicht so offensichtlich, dass man Probleme mit Money Mindset hat. Das kommt ja dann auch irgendwann mal später durch die Selbstständigkeit, durch irgendwelche Dinge, wo man das halt merkt. Und da muss man ja auch dann hinschauen, ne? Ich weiß nämlich auch noch ganz genau, dass ich nämlich zu dir gekommen bin wegen bei Evolve, bei dem Gruppencoaching oder auch schon vorher bei dem 1:1 bei Inspire Your Soul, war ja eigentlich immer dieser Kontext mit Beruf, ne? Erst wollte ich dann, ne, so eine gesunde Workaholic werden, hat, ne, weiß ich noch ganz genau, den Begriff, den ich da genutzt habe. Und beim Evolve ging es auch darum, weil ich eine große Business-Entscheidung dann treffen wollte. By the way, ob ich den Gang zu Bibb Schuens vollständig und Vollzeit machen möchte. Genau, kleiner Spoiler, ich habe es nicht gewagt. Und da hatte ich ja eigentlich gar kein Problem mit Geld, aber bei dem Modul habe ich gemerkt, dass ich aber trotzdem Glaubenssätze habe, wie jetzt was du gerade gesagt hast, und zwar, ich muss hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und genau, wenn man da mal merkt, woher das kommt, ist es einfach entspannter, ne? Dann kann man dann halt eben irgendwie auch mit Leichtigkeit auch irgendwie dann seine Träume verfolgen. Und worauf ich hinaus wollte, ist einfach, ich wusste es ja auch so nicht. Also hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, nee, also alles vielleicht, aber mit Geld habe ich einen gesunden Umgang. Genau, ne? Weißt du, man will nicht in so eine Schublade gesteckt werden. Na, aber man muss, ich würde empfehlen, immer offen zu sein und nie zu sagen, na, das habe ich nicht. Das ist meistens dann ein Zeichen, ja, vielleicht hast du dann doch was.
Das stimmt tatsächlich.
Ne?
Je mehr du dich von Dingen getriggert fühlst, desto mehr ist das einfach ein Hinweis darauf, dass da wahrscheinlich irgendein Geschenk für dich dahinter liegt, ja.
Ja, und was genau ist denn jetzt Money Mindset Coaching? Also, was passiert da mit deinen Klienten?
Genau, also Money Mindset heißt eigentlich nichts anderes als deine Einstellung gegenüber Geld, also deine innere Einstellung, deine Gedanken, deine Überzeugungen, deine Gefühle gegenüber Geld. Und das heißt, zum Beispiel denkst du positiv, negativ oder neutral über Geld, ja? Was fühlst du dabei, wenn du an Geld denkst? Merkst du eher, oh, so ein Gefühl von, ja, positiv, Fülle, Freude oder eben komplettes neutrales Gefühl? Oder hast du so ein, du hast das Gefühl, da zieht sich was zusammen, da ist irgendwie eine Angst dahinter oder ein Gefühl von Mangel zum Beispiel? Und welches Verhalten resultiert halt für dich daraus? Zum Beispiel bist du jemand, der Geld eher hortet, der so ein klassischer Sparer ist, bist du jemand, der Angst hat, dass Geld irgendwann weg sein könnte und so ein Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis hat? Oder bist du jemand, der eher tendenziell viel zu viel Geld ausgibt und am Ende des Monats halt schauen muss, dass irgendwie noch was übrig bleibt? Sobald dein Gehalt kommt, ist es weg. Ja, und bist du einfach jemand, der sagt, ja, ich kann Geld sowohl fließen lassen, also ausgeben, als auch gut bei mir halten und ich bin da in einer gesunden Balance? Das sind alles Money-Mindset-Themen. Genau.
Ja, mega cool. Sehr schön. Ich werde jetzt einmal ein paar Sätze vorlesen, auch für unsere Zuhörerinnen, und danach frage ich dich ein, zwei Fragen dazu. Aber damit jetzt auch die, die zuhören, auch irgendwie mal die Frage beantwortet bekommen, ja, was könnten das denn für Glaubenssätze sein, ne? Für alle, die jetzt, nee, also ich höre vielleicht mal in die Folge rein, aber Money-Mindset-Problem habe ich nicht. Mal gucken, ob man sich da wiederfindet. Also, über Geld spricht man nicht. Ich bin halt nicht gut mit Geld. Reiche Menschen haben das Geld auf Kosten anderer. Versicherungen sind doch eh Abzocke. Mir passiert schon nichts. Ich bin gesund und ich verdiene nie genug. Woher kommen solche Sätze? Wann werden die angelegt? Und kann man halt eben genau auch solche Glaubenssätze haben, ohne es selbst auch zu merken?
Ja, also es ist auf jeden Fall super, dass du mal wie so ein Selbsttest jetzt quasi machst, wo deine Zuhörer mal reinspüren können, ob einer von diesen Sätzen oder mehrere mit ihnen resonieren. Das ist eine sehr gute Übung, um das so ein bisschen schon mal für sich zu entlarven. Die meisten Geldglaubenssätze, wie auch alle anderen Glaubenssätze, kommen aus unserer Kindheit. Also das heißt, so wie wir aufgewachsen sind mit Geld, wie das Verhalten unserer Eltern mit Geld war. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt den Glaubenssatz gesagt hast, über Geld spricht man nicht, dann ist das ja genau so was, wie ich ja auch am Anfang meinte, dass eben in meiner Familie wurde auch nicht über Geld gesprochen. Nicht, weil es jetzt so ein negatives Thema war, weil sich alle dafür geschämt haben, zum Beispiel, dass keins da war, sondern tatsächlich eher, weil es einfach kein Problem war und man deswegen nicht drüber sprechen musste. Aber trotzdem wurde einfach nicht über Geld gesprochen. Und damit verbindet man dann unterbewusst oft sowas wie, ja, Geld ist irgendwie wie so ein weiß ich nicht, so ein kleines dreckiges Geheimnis, über das man irgendwie nicht spricht. Irgendwie ist da was dahinter, so dass es irgendwie schambelastet. Warum spricht da eigentlich keiner drüber? Genauso wie zum Beispiel auch Sexualität oder so auch so ein Thema oft
Ja,
ist.
man will einfach nicht verurteilt werden. Ne?
Genau,
Man will
das
nicht
kann auch
anderen
sein.
dieses Gefühl geben. Also ein Grund auch, warum ich oder mir auch selbst sehr schwer fällt, über Geld zu sprechen, ist, weil ich einfach nicht weiß, wie offen ist diese andere Person. Sagt sie jetzt, boah, die ist ja voll reich, weil sie 20.000 Euro auf dem Konto hat, weißt du? Oder denkt sie, boah, wie wenig, oh, die tut mir ja schon fast leid, ne? Also so, man will einfach nicht bewertet werden irgendwie.
Ja, genau. Es ist ganz oft bei Glaubenssätzen ist der Zusammenhang der Angst vor Ablehnung oder der Bewertung anderer voll, dass man denkt, oh, dann wirklich arrogant oder gierig oder geizig. Oder auch viele Leute haben Angst, jetzt zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, mit Geld jetzt kein Problem hast, sondern es dir eher gut geht, dann kann auch ein Grund sein, warum du nicht so gerne darüber sprichst, weil du Angst davor hast, dass man es dir wegnehmen möchte oder dass das dann die Leute in deinem Umfeld denken, ja, die hat's ja, die kann uns ja einladen, so, ne? Das kann auch sein. Das ist,
Genau.
also es kann in beide Richtungen so ein schambehaftetes Gefühl sein und eine Angst vor der Ablehnung und Bewertung anderer.
Hast du sonst auch noch
Ja.
irgendwelche Klassiker, die dir einfallen, die jetzt irgendwie...
Einer, der ganz oft sich in meinen Coachings auch zeigt, ist sowas wie Geld macht nicht glücklich oder Geld ist nicht alles im Leben.
Ja.
Ne, so dass es, wenn gerade, wenn jetzt eine Frau kommt, die gerne ihr persönliches Traumleben manifestieren möchte, aber dann so sehr bescheiden ist und irgendwie, wenn ich dann frage, okay, was wünschst du dir denn vom Leben? Wie viel Geld möchtest du denn zum Beispiel auch gerne auf dem Konto haben? Und dann, ach, ja, da würde mir schon dies und das reichen, weil so, ne, der underlying Glaubenssatz halt ist, Geld ist nicht alles im Leben. Und das stimmt sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Geld ist halt ein super wichtiges Thema, auch ein Thema, was zum Überleben wichtig ist in unserer Gesellschaft. Und ich finde, wir dürfen uns ja auch die Frage stellen, warum sollten wir uns denn dafür schämen, vielleicht auch zu sagen, ja, ich wünsche mir ein wohlhabendes Leben. Ich will in Leichtigkeit für meine Familie und mich das Beste. Ich will luxuriöse Erfahrungen machen können und so weiter. Und da passiert dann auch ganz viel für gerade Frauen, dass sie dann dieses Schamgefühl mal loslassen können und sich irgendwie richtig erlauben, erstmal auch so ihre Wünsche haben zu dürfen. Weil ja, das ist ein Riesenthema.
Und ich kann mich auch noch an das Coaching erinnern, wo man halt einfach auch reiche Menschen einfach genau zu negativ irgendwie auch sieht, ne? Dass die einem das geklaut haben und deswegen haben die nur Geld oder betrogen haben, ne? Obwohl die halt auch hart und gearbeitet haben. Also jetzt nicht alle, ne? Aber auch viele und ja, dass man auch nicht dann diese Person sein möchte, die vielleicht da auch,
Ja, genau.
ne?
Das ist so ein bisschen der Glaubenssatz, Geld bringt das Schlechte in Menschen zum Vorschein oder Geld ist die Wurzel allen Übels, dass man das dann halt für sich selber nicht will, dass man so unterbewusst denkt, ach, dann habe ich lieber nicht so viel, weil dann kann ich weiter als guter Mensch gelten und werde da nicht bewertet oder verurteilt. Und
Ja.
das ist halt auch ein spannendes Thema, ne? Weil ich gebe ja, weißt du vielleicht noch bei Evolve auch gerne dieses Beispiel mit dem Küchenmesser. Am Ende ist Geld ja ein Tool. Du kannst Geld für Gutes wie auch für Schlechtes benutzen, genauso wie du ein Küchenmesser benutzen kannst, um jemanden abzustechen oder halt um dein Gemüse zu schneiden, so. Und am Ende kommt es darauf an, was bist du einfach im Kern generell für ein Mensch? Wenn du ein guter Mensch bist mit guten Absichten, dann wirst du mit Geld auch gute Dinge tun und gute Absichten umsetzen. Und
Ja.
das dann halt auch für sich zu erkennen, dann jetzt zum Beispiel in meinem Coaching, ist total wertvoll, weil du dann ein anderes Verhalten mit Geld für dich ja, dir aneignen kannst und dich einfach insgesamt freier fühlst und leichter und wie du auch meintest, ne, dann vielleicht nicht mehr so krass Workaholic sein musst, weil du irgendwie gelernt hast, dich auch ein bisschen mehr auch auf Geld zu verlassen und so weiter.
Ja, total. Und ich finde es halt einfach super individuell, weil das heißt ja nicht, dass du gar nicht mit Geld umgehen kannst, bei manchen vielleicht. Ne? Wie auch, wie gesagt, bei mir. Ich kann gut mit Geld umgehen, aber
Ja.
trotzdem habe ich Glaubenssätze zu Geld. Wie dann so, dass einem das schwerfällt, darüber zu sprechen oder in Bezug auf die Selbstständigkeit. Und das finde ich so interessant. Und das ist ja auch grundsätzlich bei Glaubenssätzen auch bei anderen Persönlichkeitsthemen. Ne? Dass man eigentlich ja oft
Ja.
immer, nee, 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 da hat man da irgendwie, ne,
Ja.
keinen Bedarf. Und
Ja,
da
voll.
kommen wir nämlich schon zu dem nächsten Thema, ne, dieses Erkennen, ne? Wie merke ich konkret, dass ich einen limitierenden Glaubenssatz eben habe? Ne? Was sind zum Beispiel auch typische Warnsignale im Alltag? Vielleicht hast du da Antworten drauf.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist es schon so, dass die Arbeit mit limitierenden Glaubenssätzen relativ komplex ist und dass ich immer empfehle, dass man sich da auch Unterstützung holt. Es muss jetzt nicht immer sofort mit einem Coach sein, auch wenn ich das natürlich am meisten empfehle, aber es kann auch mit einfach einer zweiten Person sein, dass man sich über diese Dinge austauscht, um dann zu merken, ah, jetzt hast du gerade hier was gesagt, das hat mich getriggert. Und dann weiß ich, da ist was. Sondern also das ist sehr schwer, die eigenen inneren Blockaden irgendwie zu entlarven, wenn man nur mit sich selbst dran arbeitet, weil die wollen nicht entdeckt werden. Diese Glaubenssätze haben quasi die Absicht, im Dunkeln zu bleiben, weil sie dich meist vor irgendwas beschützen wollen. Zum Beispiel davor beschützen wollen, bewertet zu werden und so weiter und so fort. Also was ich gerne mache, was du auch aus Evolve kennst, da starten wir zum Beispiel mit einer Visualisierungsübung, die man für sich machen kann, die die eigene Beziehung mit Geld sichtbar macht, wo es im Prinzip darum geht, in der Schnellfassung, dass du dir vorstellst, Geld würde an deine Haustür klopfen, du machst auf und du schaust einfach mal ganz offen, was steht da für eine Person, wenn Geld eine Person wäre. Das allein wird dir schon, ne, so, wenn du gut selbst reflektieren kannst, kannst du da schon viel draus ablesen. Die meisten Frauen in meinem Coaching sagen dann, da steht ein Mann mittleren Alters mit Aktenkoffer und ich fühle mich total eingeschüchtert von dem. Ja, dann weiß ich als dein Coach schon, okay, du hast auf jeden Fall ein Thema mit Geld, du stellst Geld auf den Podest, du fühlst dich Geld nicht gewachsen, du möchtest am liebsten vielleicht auch vermeiden, du hast nicht so Lust, diesen Mann zu dir reinzubitten und den näher kennenzulernen und so weiter. Also das ist eine Übung, die man für sich machen kann. Und dann gehört auf jeden Fall auch dazu, was wir eben schon hatten, dass man schaut, wie ist denn in meiner Kindheit mit Geld umgegangen worden? Wie haben meine Eltern mir den Umgang mit Geld vorgelebt? Und was könnten da eventuell für Muster bei mir innerlich entstanden sein? Entweder wir werden genauso wie unsere Eltern oder wir werden das komplette Gegenteil. Das ist meistens der Fall. Also da kann man für sich mal reflektieren, okay, bin ich so wie meine Eltern oder habe ich rebellisch genau das Gegenteil gemacht? Und was du eben ja schon gemacht hast, so einen kleinen Selbsttest, also so ein paar Warnzeichen hast du ja, glaube ich, auch eben gefragt, ne?
Ja.
Kann man auch mal für sich so ein bisschen schauen, ob ein paar der Dinge eventuell bei einem vorkommen. Also zum Beispiel gibt es viele, die seit Jahren gefühlt oder sagen wir einfach mal seit Wochen, um jetzt nicht ganz so hart zu sein, nicht mehr auf ihren Kontostand geschaut haben und die das auch immer bewusst vermeiden, die Rechnungen 12 Tage lang oder länger liegen lassen, weil sie einfach nicht sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Ne, das kann ein Zeichen des sein für dich, dass du ein Thema mit Geld hast, aber auch genauso, dass du vielleicht ein krasser Impulskäufer bist und Geld halt sehr, sehr schnell ausgibst. Oder auch so ein emotionaler Käufer, dass wenn du vielleicht gerade durch eine schwere Zeit gehst und du bist jemand, der dann halt shoppen gehen muss, um sich besser zu fühlen oder so. Das kann ein Hinweis sein. Klar auch, dass man eben nicht gerne über Geld redet. Man muss jetzt nicht mit jeder Person immer gerne über Geld reden wollen, aber wenn du sogar bei deinem Partner oder bei deinem engsten Umfeld wirklich so das Gefühl hast, boah, nee, ich will überhaupt nicht darüber reden und da direkt so in die Defensive gehst, dann weißt du auch, da liegt auf jeden Fall ein Thema. Und aber das Letzte, was ich auch oft sehe, ist, sind Frauen, die eigentlich total gut verdienen oder die sich ein stabiles Polster aufgebaut haben und sich trotzdem nie erlauben können, irgendwas zu gönnen. Die dann 15 Jahre drüber nachdenken, okay, gehe ich jetzt auf dieses Retreat oder buche ich jetzt das Coaching oder gönne ich mir meinetwegen auch nur die 30 € Maniküre, wo aber jeder, der objektiv draufschaut, sagen würde, hä, das juckt dich doch gar nicht, mach doch einfach, du hast es doch. Das gibt's halt auch oft, ja. Und dann weißt du auch, da ist ein Thema mit Geld, wenn du dir vielleicht erlauben könntest, ruhig ein bisschen entspannter zu sein.
Ja, total. Also die ganze Zeit fleißig am Nicken. ja, also man hat da gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke mal, dass wirklich eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man wirklich hinschauen muss, ne? Also dass man auch reflektiert sein muss. Man muss es angehen wollen, weil man dann vielleicht wirklich schon an ein paar Punkten im Leben war, wo man gesagt hat, das ist jetzt nicht so ganz richtig. Ich fühle mich nicht so gut. Ich kann vielleicht nachts nicht schlafen. Ich raste immer bei dem Thema aus. Ich merke, wie sich alles zusammenzieht. Also ich glaube, da muss man wirklich, und da ist wirklich jeder für sich selbst verantwortlich. Nur du kannst dir selber helfen. Da kannst du dir 5 Podcast-Folgen anhören und 10 Bücher lesen. Man muss einfach bereit sein, da jetzt auch zu sagen, okay, komm, ich gehe da jetzt durch. Es war nicht immer einfach und es war auch nicht immer angenehm, ne, weil du das alles gar nicht hören willst. Und das auch das nur hören, man muss wirklich in die Umsetzung gehen irgendwo auch. Man muss sich etwas trauen aus der Komfortzone raus. Und wie gesagt, ne, es ist irgendwie nicht immer angenehm, aber Monate, Jahre später bist du dir selbst schon sehr dankbar, dass du das gemacht hast.
Ja, 100%. Also ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich mich nie mit meinem Money Mindset beschäftigt hätte, weil wahrscheinlich hätte ich dann ja mein Business an die Wand gefahren oder mich selbst an die Wand gefahren, ne, weil ich halt einfach irgendwann ausgebrannt wäre. Also es kann sich in alle Richtungen lohnen, dass man, ja, wie du sagst, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude und irgendwie auch mit mehr Klarheit durch sein Leben geht. Und es muss auch nicht immer so ein riesen schlimmes Thema sein. Also auch wenn jetzt jemand denkt, oh Gott, ja, von gefühlt allen Sachen, die ihr gerade gesagt habt, habe ich genickt und dachte, scheiße, ja, das habe ich, das mache ich, sind es trotzdem nicht Themen, für die du jetzt eine 10 Jahre Therapie machen musst. Sondern dann machst du halt da mal einen Monat lang einen Deep Dive in dein Money Mindset und da wirst du schon ganz viel positive Veränderungen merken danach.
Ganz genau, ganz genau. Weil das ist ja irgendwie nur ein Trigger. Dadurch, dass wenn man dann tiefer geht und diese Glaubenssätze aufdeckt, dann kommt man ja von Hölzchen auf Stöckchen und dann ist man auf einmal mittendrin, ne? Und dann ergibt sich das auch alles total, ne? Und deswegen muss
Ja.
man da einfach total offen sein, weil ich habe jetzt auch mal ein paar Beispiele mitgebracht im Alltag, wo vor allem Geld und Emotionen im Alltag sehr beieinander sind. Da hast du gerade auch schon eins genannt, Retail-Therapie. Warum kaufen wir, wenn wir traurig oder gestresst sind? Ne? Gibt es da dann so einen Grund? Oder klar, ne, es sind wahrscheinlich ganz tiefe Gründe, aber ja,
Also
was?
es ist, wenn jemand das wirklich oft macht, dass er, wenn er traurig ist, das Gefühl hat, er muss jetzt zum Beispiel shoppen gehen oder sich irgendwas kaufen, dann kann ich mir vorstellen, dann wird es ja schon irgendwann für die Person auch zu einer Belastung. Also es belastet wahrscheinlich das Portemonnaie, sagen wir jetzt einfach mal. Und wenn das der Fall ist, dann, ja, es sind tiefe Themen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass du halt nie gelernt hast, dir selber ein gutes Gefühl zu geben, dein Glück aus dem Innern zu ziehen, ja, dass du halt das Gefühl hast, du brauchst etwas im Außen, also außerhalb von dir, um glücklich zu sein. Das kann entweder, ja, dann irgendwie die neue Handtasche sein, oder bei manchen Leuten ist es auch, dass sie das Gefühl haben, sie brauchen einen Partner, um glücklich sein zu können, oder halt Erfolg in ihrer Arbeit, dass sie davon ihr Glück innerlich abhängig machen. Es kann alle möglichen Formen annehmen, aber jetzt in dem Beispiel wäre es dann halt wichtig für sich auch, diese innere Arbeit zu machen, die du auch im Coaching gemacht hast, um erstmal sich selber kennenzulernen und herauszufinden, was brauche ich eigentlich, um wirklich glücklich zu sein und wie kann ich mir das halt auch selber geben in mir, innerlich. So, das ist Arbeit am eigenen Selbstwertgefühl, am Selbstvertrauen und ja, das sind, wie du auch gerade meintest, dann tiefe Themen, die bei jeder Person wahrscheinlich irgendwo andere Gründe haben, was halt vielleicht auch in der Kindheit gefehlt haben könnte.
Ja, genau. Und es geht ja auch jetzt gar nicht darum zu sagen, wenn du das machst, dann hast du ein Problem, ne? So, sondern einfach nur, wenn es außerhalb des Verhältnisses ist, finde ich. Zum Beispiel,
Genau.
ich habe dir auch eben vor der Folge erzählt, dass ich irgendwie so richtig gefühlt habe, ich war auch so ein bisschen gestresst und bla bla bla. Ich musste jetzt einfach mal meine jüngste Tochter nehmen in die Stadt und wirklich mir alles kaufen, was ich da will. Das will ich und das brauche ich. Und ich habe dich auch geguckt. Ich habe geguckt und dann habe ich einfach gekauft, ne, ohne auch wirklich, was heißt auf den Preis zu gucken, ne? Natürlich habe ich da jetzt nicht unverhältnismäßig viel ausgegeben, aber trotzdem, ne, kennt doch jeder, oh, geil, geht man durch die Stange, das will ich, zieht es an, ja, komm, ich kaufe einfach. Und
Ja.
wenn das jetzt jede Woche passiert, wenn ich Stress habe, ist es natürlich was anderes, als wenn es dann vielleicht einmal in einem halben Jahr oder so passiert. Und ich finde, das ist auch irgendwie
Ja.
nochmal wichtig zu sagen. Es ist nicht schlimm, wenn es passiert, sondern man hat, wenn man selbst und ehrlich zu sich selbst ist, weiß man, ob es normal ist und ob nicht.
Genau. Genau. Ja, absolut. Ich meine, es kann auch einfach Teil deines Traumlebens sein, zu sagen, ich möchte mir genau das halt gönnen können, dass ich halt einfach
Genau.
shoppen gehen kann, wenn ich Bock drauf habe und nicht auf das Preisschild schauen muss.
Ja.
Aber ja, deswegen meinte ich, wenn du das Gefühl hast, dass es zum Problem in deinem Leben wird,
Genau.
dann solltest du halt vielleicht genauer hinschauen.
Genau. Dann zweites Beispiel: FOMO bei Investments. Gerade so Krypto-Hype, Aktien-Hype. Was passiert da psychologisch?
Ja, es ist so dieses die klassische Angst, halt was zu verpassen und manchmal dann irgendwie vielleicht auch einen Trend. Ne, also das ist so, ich glaube, da ist ganz wichtig, was da jetzt psychologisch passiert, kann ich in dem Moment eigentlich gar nicht genau analysieren, weil es, glaube ich, sehr abhängig ist von der Person und was ihr konkreter Fall ist. Aber bei einer Klientin, die mir da jetzt gerade in den Kopf kommt, die hat das jetzt nicht bei so Kryptosachen, aber die hat das zum Beispiel bei Veranstaltungen oder Dingen, die ihre Freunde unternehmen, wo sie das Gefühl hat, oh Gott, da bin ich vielleicht dann im Urlaub und dann verpasse ich das so, ne? Das ist dann halt vielleicht auch ein Thema, sich selber nicht in der Fülle zu vertrauen, dass man für sich die richtige Entscheidung treffen kann. Jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, aber in dem Fall priorisiere ich oder ist mir wichtiger, halt in den Urlaub zu fahren und dann vertraue ich darauf, dass ich da auch eine richtig gute Zeit haben werde und nicht auch gleichzeitig jetzt noch am liebsten mit auf dieser Veranstaltung von meinen Freunden sein muss, so. Da halt, ja, Vertrauen in sich irgendwie zu haben, dass das, was du für dich entscheidest, dann schon das Richtige ist. Und auch Vertrauen vielleicht in deine Freunde, dass wenn du da auch nicht dabei bist, dass der Freundeskreis danach noch genauso intakt ist wie vorher. Das kann natürlich auch ein Thema sein.
Ja, da ist nämlich auch dann wieder was versteckt, was wahrscheinlich was ganz anderes halt, womit es zu tun hat, ne? Mhm. Ja, bei dieser FOMO bei Investments kann ich mir halt eben vorstellen, ne, weil da man ja dann auch vor allem auf Social Media, damit geht das ja auch ganz eng einher, dass er dann immer heißt, boah, der hat in die Aktie investiert und jetzt Millionär und wie auch immer, dass man solche Chancen nicht verpassen sollte und genau da, oh Gott, jetzt trauen sich die anderen und ich nicht, ja, dann muss ich ja auch und obwohl das vielleicht eine Scheinwelt irgendwie ist und die wollen jetzt nur veräppeln, ne, und da auch Vertrauen in sich selbst zu haben, das ist der, entweder ist es der richtige Weg für dich, Millionär zu werden oder halt eben nicht. Ne?
Ja, und auch vielleicht mal kurz, wenn sowas passiert, sich mal für den Moment zu regulieren und jetzt nicht aus so einem Impuls aus FOMO heraus dann zu sagen, okay, ich investiere jetzt auch in diesen Fonds oder in diese Kryptowährung oder so. Sondern so, okay, ne, wenn ich da morgen immer noch drüber nachdenke und dann meditiere ich vielleicht nochmal 10 Minuten, fahre mein Nervensystem runter und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, ich will das machen, ja, dann mach das natürlich auch. Aber es wäre jetzt nicht so healthy, wenn du immer aus dieser Angst heraus, was zu verpassen, dann impulsmäßig halt was kaufst oder investierst.
Eben. Und bei solchen Hypes muss man sowieso aufpassen, weil man muss sich ja schon mal fragen, ja, okay, wenn du jetzt diesen Tipp bekommst, ja, wie viele kriegen den denn noch? Ne? Also,
ja.
Sowieso auch nicht machen, wenn medial auf einmal irgendwer ein ETF nennt, dann sollten die Alarmglocken sowieso schon angehen, aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja.
Ich habe noch eine andere Situation und zwar zum Beispiel auch Schuldgefühle beim Geld ausgeben, obwohl man es sich leisten kann. Ne? Das ist halt immer, das habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt, so immer dieses, ja, aber übertreib nicht. Ne? Also so ein bisschen, ja, klar, will dich auch schützen, das ist mir auch klar, ne? Aber das ist trotzdem, wenn, wie du eben schon gesagt hast, Szenario, so ist einfach mein Traumleben, so stelle ich mir es vor, das möchte ich können, ist es trotzdem immer so, oh Gott, jetzt verliere ich alles aus meinem Leben, jetzt gönne ich mir das und um Gottes Willen jetzt, oh, jetzt werde ich süchtig. Ne? So. Mhm.
Ja, voll. Und
das kommt dir bekannt vor wahrscheinlich.
Ja, da steckt oft die Angst auch dahinter, dass man sich zum Beispiel unrelatable für sein Umfeld macht, dass man die Angst hat, dass die eigenen Freunde oder die eigene Familie irgendwie den Zugang zu einem verliert, so oh, jetzt dreht sie völlig durch, dass man so das Gefühl hat, man muss sich da weiter noch anpassen, um sich zu weit von seinem Umfeld zu entfernen. Aber es kann natürlich auch ein Selbstwertthema sein, dass ich halt einfach Probleme habe, mir was zu gönnen, weil ich das Gefühl habe, ich bin es nicht wert, mir was zu gönnen. Das ist dann auch ein sehr tiefes Thema. Ja, also das sind so die beiden größten Sachen, die ich jetzt zumindest so von mir selbst und auch von meinen Kunden kenne, die da eine Rolle spielen, wenn man halt ein Problem damit hat, Geld für sich auszugeben.
Ja, und letztes Beispiel ist wahrscheinlich, alles spielt so ineinander über, ne? Mhm. Aber zum Beispiel auch Neid, wenn wir andere mehr haben. Wann wird das zum Problem und wann ist es vielleicht auch Inspiration?
Mhm. Also wenn du wirklich, wirklich richtig neidisch bist auf andere Leute, die sich ja zum Beispiel was gönnen, dann ist es in meinen Augen eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, dass du etwas in ihnen siehst, was du auch gerne hättest, was du dir vielleicht nicht erlaubst. Also ich war zum Beispiel früher halt immer neidisch, bevor ich mein eigenes Business hatte, auf Frauen, die halt so irgendwie so mutig und so selbstbewusst waren, da jetzt einfach loszugehen und sich da was aufgebaut haben. Und ich habe die teilweise verteufelt und dachte, ey, wer glauben die eigentlich, wer die sind? Und das ist ja auch, also ne, das ist eine Form von Neid und ein Trigger. Und das heißt ja eigentlich nur, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, ich wünsche mir das auch. Und dann habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich kann daran arbeiten, dass ich erkenne, das ist etwas, was ich möchte. Ich sehne mich da auch nach. Und dann kann ich aber auch dafür losgehen. Also das als Inspiration zu sehen, wie du gesagt hast. Ja, wenn sie das schaffen kann, kann ich das auch schaffen. Oder ich darf halt auch ehrlich zu mir sein, dass ich vielleicht jetzt nicht den Mut habe oder gerade nicht den Mut finden will, dafür loszugehen, aber dann das auch irgendwie zu akzeptieren und zu versuchen, der Person das trotzdem zu gönnen, weil also das, diesen Neid aufzulösen, weil Neid hat eine unfassbar niedrig schwingende Frequenz und damit verseuchst du dich halt am Ende nur selber. Also, und es ist trotzdem total menschlich. Wir haben immer Momente in unserem Leben, wo wir, also mich eingeschlossen, wo wir diesen Neid spüren. Aber ich würde immer mit so einer neugierigen Haltung reingehen, so, okay, krass, wofür empfinde ich jetzt gerade diesen Neid? Was will mir dieses Gefühl sagen? Mhm. Weil es kann ja auch total erleuchtend sein, dann irgendwie dadurch zu merken, anscheinend ist es eine Sehnsucht von mir, die ich mir vielleicht noch nie eingestanden habe. Ja. Weil wenn das eben mich nicht triggert, dann ist es auch einfach kein Thema für mich. Also, ne, dann ist es einfach, dann ist es neutral.
Ja, total. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wirklich. Ja, und dann natürlich weiter zu dem Thema, ja, Versicherung oder auch Absicherung. Weil klar, ne, so man hat limitierende Glaubenssätze auf jeden Fall zu Geld, aber zu Versicherungen hat man eben auch, ich weiß nicht, ob es man wirklich Glaubenssätze oder auch Vorurteile nennen kann oder halt eben wirklich, wie das auch zusammenhängt. Vielleicht kannst du dazu gleich was sagen, aber meine zentrale Frage ist eigentlich, hat dann die Bereitschaft, sich selbst abzusichern, etwas mit Selbstwert zu tun, oder kann man einfach sagen, es ist einfach ein scheiß Thema, hat einfach keiner Bock drauf?
Ich glaube, dass es auf jeden Fall was mit dem Selbstwert zu tun haben kann, wenn du halt bei dir selber feststellst, dass es so ein bisschen fast schon wie so ein kindliches, rebellisches Verhalten ist, wo du weißt, eigentlich wäre es schon sinnvoll, mir das jetzt vielleicht mal anzuschauen, aber irgendwie, nee, will ich einfach nichts damit zu tun haben. Und wenn da so starke emotionale Dinger dahinter sind, dann weißt du, oder dann ist es, sagen wir mal, ein Indiz dafür, dass da halt ein Thema dahinter steckt, weil es geladen ist. Also wenn Emotionen da sind und was aufgeladen ist, ist es eigentlich immer ein Hinweis auf Glaubenssätze oder irgendwie so ein Muster, ein Trauma vielleicht sogar. Dann würde ich sagen, ja, schau doch mal rein, ob da irgendwas ist, dass du vielleicht einfach sagst, hey, ich fühle mich nicht kompetent genug dafür. Also so ein bisschen dieses, ich bin nicht gut genug. Oder ob du wirklich denkst, ja, ich bin es nicht wert, meine Arbeit ist es nicht wert, da jetzt abgesichert zu werden oder so. Wenn es relativ neutral ist und du einfach, sage ich mal, wirklich keinen Bock hast, aber es dich jetzt auch sonst weiter nicht belastet, dann kann es schon auch sein, dass einfach Versicherung halt für viele ein trockenes Thema ist, weil wir leider zu wenig Menschen haben wie dich, Bianca, die dieses Thema cool machen, ne? Also deswegen finde ich auch deine Mission so nice, dass man auch mal irgendwie eine junge Frau sieht, die halt auch den Leuten dieses Thema mal schmackhaft macht und es irgendwie leicht macht und dass so ein Beratungsgespräch auch Spaß machen kann. So, ne, davon gibt es halt leider einfach zu wenig Menschen, die das modeln für einen. Und ich glaube, wenn davon es mehr gäbe, dann wäre dieses Thema auch nicht mehr so trocken und so von Angst behaftet, für viele Leute.
Definitiv. Also das Thema wird aufgeschoben. Ich glaube einmal, weil es halt eben nicht greifbar ist, grundsätzlich einfach irgendwo dieses Risiko, aber auch, weil die Leute sich das selbst nicht zutrauen und einfach Angst davor, weil das Thema so komplex ist, es nicht zu verstehen, dass einem was aufgeschwatzt wird und so weiter und schlechte Erfahrungen, die man schon gemacht hat. Ne, ich glaube, das spielt, sage ich mal, ganz viel halt eben zusammen, weil ich meine, du kennst es ja auch bei so einem schönen Thema in Anführungszeichen, womit man sich ja eigentlich dann gerne irgendwo beschäftigt, wenn man offen dafür ist, hörst du wahrscheinlich auch ab und an Gründe, wo du merkst, dass deine Kundinnen das aufschieben, auch wegen dem Investment.
Absolut.
Ne? Und bei mir schieben die das ja irgendwo dann auch auf, aber jetzt nicht unbedingt wegen dem Investment, vielleicht auch, weil es ja schon auch Versicherung was kostet, aber ich glaube aus so einem unterschiedlichen Antrieb heraus,
Ja,
ne?
weil man oft einfach Angst hat, was dann halt passiert, ne? Also bei mir wäre es jetzt, sie haben Angst davor, okay, wenn ich jetzt ein Coaching mache, muss ich dann mein ganzes Leben irgendwie umkrempeln, muss ich dann meine Beziehung beenden und meinen Job kündigen und was passiert dann? Und bei dir ist es wahrscheinlich, oh, wenn ich mich jetzt wirklich mit dem Thema auseinandersetze, wird mich das dann total viel Zeit und Nerven kosten und werde ich mich dann irgendwie dumm fühlen, weil ich realisiere, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und dann ist es eben in beiden Themen so ein, ich gehe da gar nicht erst rein. Ich bleibe lieber in meiner Komfortzone und verschließe halt einfach die Augen davor. Kann man auf beides ja eins zu eins so übertragen irgendwo.
Ja, total. Es gibt ja auch entweder halt eben die Menschen, die sagen, also die es aufschieben, ja, die den perfekten Zeitpunkt und so weiter suchen und den nicht finden, aber auch, wie du eben auch schon gesagt hast, jemand, sag ich mal, der zu viele Absicherungen hat, zu viel hat, Angst hat und da ist ja wahrscheinlich auch wirklich eine Kontrollangst dahinter, ne?
Ja, das ist auch was, was wir auch mit Money Mindset gut gleichsetzen können, dass wir entweder diesen Sparertyp haben, zum Beispiel, der sehr ängstlich ist und der das Gefühl hat, er möchte Geld lieber horten, um sicher zu sein und auf alles vorbereitet zu sein. Und wenn wir es jetzt auf Versicherungen beziehen würden, dann wahrscheinlich die Person, die eher zwei, drei zu viel, vielleicht sogar unnötige Versicherungen hat, um auch auf jeden Fall vorbereitet zu sein. Und das ist wahrscheinlich dann eine Angst vor Kontrollverlust, ja. Also einfach Menschen mit einem starken Sicherheitsbedürfnis, die vielleicht auch, wenn wir es jetzt ein bisschen tiefer analysieren wollen würden, halt irgendwann in ihrem Leben vielleicht mal auch einen starken Kontrollverlust erfahren haben. Kann sein, die Eltern haben sich vielleicht getrennt oder jemand ist gestorben in deiner Kindheit, sondern das hat dir ein Gefühl gegeben von, oh mein Gott, ich verliere die Kontrolle. dann entwickeln solche Menschen halt oft so ein Muster, dass sie sehr ängstlich auch später werden und dann eher tendenziell zum Beispiel Geld horten oder zu viele Versicherungen abschließen und so weiter.
Was sagst du denn dann, sag ich mal, zu so einer Kundin, die dann vielleicht auch genau davor Angst hat und sagt, boah, ja, nee, ich glaube, ich mache das dann Ende des Jahres, ich melde mich dann nochmal, weil ich glaube, bla bla bla, und du einfach schon merkst, ich meine, die kann es ja egal sein, okay, ne? Aber du willst ja irgendwo auch das Beste für sie, ne? Und ja, was sagst du dann, wenn du merkst, dass es ein Aufschieberitis ist?
Also ich gehe dann oft mit den Leuten in so ein kleines Mini-Coaching rein und frage dann halt auch einfach zum Beispiel, wann wäre denn in deinen Augen der richtige Zeitpunkt? Woran würdest du erkennen, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Und wenn sie dann sagt, ja, weil ich dann Thema X und Y endlich irgendwie abgehakt habe und dann mal endlich wieder Zeit habe, dann frage ich halt, okay, und wann gab es in deinem Leben das letzte Mal so einen Moment, wo wirklich mal alles abgehakt war und du einfach nur Zeit hattest? Und dann merkt man halt auch relativ schnell, ja, den gibt es eigentlich nie, weil es kommen immer Themen, es wird immer Themen geben im Leben. So, das wäre das eine. Und das andere wäre halt auch zu schauen, also was kostet es dich jetzt auch in deinem Fall zum Beispiel, ne, wenn man wirklich über Geld oder Versicherung spricht, was kostet es dich, das Thema immer wieder aufzuschieben? Weil jeder Tag, wo du eben nicht vielleicht in ETFs oder was auch immer investierst oder keine Versicherung hast, ist halt auch ein Tag, wo du jetzt schon anfangen könntest, dir was aufzubauen für später. Und wo du diese Zeit verlierst. Und das ist am Ende viel teurer, es nicht zu tun, als es jetzt halt einmal zu tun. Und dann ist es aufgesetzt.
Ja, genau, ne? Weil bei mir ist halt wirklich, wo ich meinen Kundinnen und vor allem, weil Frauen da nämlich häufig zurückstecken, ist halt eben Thema Altersvorsorge. Ich merke das einfach, dass es ein strukturelles Problem ist, ne? Gerade auch Altersarmut einfach bei Frauen.
Ja.
Und wenn man dann jetzt gerade Kinder hat und in Elternzeit ist, verstehe ich das auch jedes Mal, ne? Dass man dann sagt, ich habe das Geld gerade nicht, ne? Aber das hat trotzdem irgendwo dann wieder dieses strukturelle Problem, wo ich das schon auch akzeptiere. Ne, auf jeden Fall und da jetzt auf gar keinen Fall unnötig versuche, die zu belehren oder die zu überreden, aber trotzdem greife ich das einfach auch echt nochmal an und erkläre es, dass genau das eben auch dann der Grund ist, ne, warum Frauen halt eher wegen Altersarmut dann geschädigt sind im Alter, Gott, ganz hart gesagt, aber dass man da halt einfach die Auswirkungen merkt, weil gerade wenn man dann Kinder hat, dann halt eben verzichtet. Und da war ich dann letztens auch bei Kunden und das war halt auch wieder so klassisch. Dann habe ich, also Frau in Elternzeit, habe ich gefragt, wie viel kannst du für die ETFs zurücklegen und Mann halt nicht in Elternzeit, aber natürlich trotzdem ein Kind. So, und wie viel kannst du? Und sie meinte so, komm, ich fange mit 25 Euro an. Und der so, ja, also, oder 50 hat sie gesagt, 50. Er so, ja, ich könnte schon so 100 oder 150. Ne? Und da komme ich natürlich dann als große Feministin um die Ecke. Ich so, okay, super, vielleicht kann man ja überlegen, dass man sich zusammen ein Budget überlegt als Haushalt. Okay, es sind jetzt 200 Euro möglich und 100 macht dann die Frau und auch 100 der Mann. Und die waren, das sind so ganz kleine Überlegungen. Ne? Und die waren erst so, ich habe schon gemerkt, der Frau hat das natürlich gefallen. Der Mann war erst mal überrascht, aber gar nicht negativ, sondern ja, stimmt. Ne? Also so, ich finde das einfach wirklich verrückt. Und da fängt das ja auch schon irgendwo an mit Money-Mindset, weil man es halt auch anders vorgelebt bekommen hat. Der Mann war halt die ganze Zeit arbeiten, hatte Geld und ja, die Frau hat sich auf den Mann verlassen. Ne?
Genau, ja, absolut. Und das kann einem halt irgendwann böse aufstoßen und deswegen auch so wichtig, dass es dann Menschen gibt wie dich, die da auch einerseits aufklären und andererseits vielleicht auch ein bisschen die Hand halten und empowern und so ein bisschen auch liebevoll dahin pushen, was du machst, weil du den Leuten was Schlechtes willst, sondern im Gegenteil, weil du ihnen einfach helfen möchtest. Und
genau,
deswegen.
Ich habe gerade mal kurz gefragt, wie kam ich jetzt auf die Geschichte, aber genau, gut, dass es aufgegriffen hat.
Ja, manchmal ist es wichtig, dass man Leuten auch mal dann nicht direkt sagt, okay, kein Problem, du hast das Geld gerade nicht, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, so, ne? Sondern dass man vielleicht schon noch ein, zweimal nachfragt, weil man am Ende der Person dadurch den größeren Gefallen tut, auf lange Sicht.
Ganz genau, und genau, da will man auch nicht doof überreden und wieder dieses Klischee erfüllen, von wegen, oh, die akzeptiert kein Nein, sondern ne, einfach nochmal liebevoll darauf hinweisen und wenn es dann Nein ist, dann ist es auch ein Nein. Genau.
Genau.
Aber fand ich auch sehr spannend, dass du ja da auch ähnlich dran gehst und ja, sehr, sehr, sehr spannend. Dann kommen wir so ganz langsam zum Abschluss. Ich habe auch noch die Frage, die mich total brennend interessiert. Und zwar, was ist so die größte Transformation, die du bei deinem oder bei einer Klientin erreicht hast bei dem Thema?
Oh. Also es ist gerade schwer für mich, das jetzt auf eine Transformation direkt. Also ich überlege gerade, okay, gibt es jetzt eine coole Story, die ich erzählen könnte? Ich habe viele Klienten, die in so eine Selbstermächtigung gekommen sind, was ich immer auch, ja, auch irgendwo als Feministin, was du gerade meintest, so mit am schönsten finde, die halt dann durch die Arbeit an ihren Glaubenssätzen und an ihrem Money-Mindset vor allem auch es schaffen, das so umzudrehen von über Geld spricht man nicht und Geld macht nicht glücklich und ne, all diese Sachen hin zu, ja, ich bin es wert, mir meine Träume zu erlauben und Geld wichtig zu nehmen und auch die Bewertung über Geld zu shiften und zu sagen, Geld ist, das ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsglaubenssätze, Geld ist eine liebevolle Energie, die mich dabei unterstützt, mein Traumleben zu erschaffen und die dann halt Geld einfach anfangen als Tool zu nutzen, um ihr Traumleben zu erschaffen. Also es gibt dann wirklich Klienten, mit denen mache ich dann, ich denke gerade an eine spezielle Klientin, die dachte die ganze Zeit, sie hat kein Geld, weil sie aber dieses Muster hatte, Geld immer mehr oder weniger zum Fenster rauszuwerfen. Und als wir das mal unterbrochen haben, hat sie gemerkt, dass sie eigentlich jeden Monat, ich glaube, es waren ungefähr 900 €, die sie eigentlich überhaben sollte, die sie dann anfangen konnte, in ihren Traum zu investieren und zurückzulegen, dass sie dann eine Ausbildung machen konnte. Die wollte auch in eine Selbstständigkeit starten zum Coach. Und dann innerhalb von, ich glaube, es waren am Ende irgendwie nur 3 Monate, dann dieses Geld manifestiert hat, um diese Ausbildung machen zu können. Und dann halt auch ihre Stunden auf der Arbeit reduziert hat, diese Ausbildung angefangen hat und parallel damit gestartet hat, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen und die jetzt inzwischen halt davon vollständig und gut leben kann und auch nicht mehr in diesem Job ist, der ihr so den letzten Blutstropfen und Energietropfen gezogen hat. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Story, das zu sehen, wie die in ihre Kraft wiedergekommen ist. Und was tatsächlich ganz oft passiert, was ich auch immer so richtig magisch finde, ist, wenn Leute gerade auch bei Evolve in dem Money-Mindset-Modul ankommen, dass plötzlich die wie so Geldsegen vom Universum bekommen. Also es ist total oft, dass ich dann so Nachrichten kriege, wie so, ey, es kam heute eine unerwartete Steuerrückzahlung von irgendwie 4.000 € und ich bin gerade mitten in diesem Money-Mindset-Modul und plötzlich kommt hier Geld aus allen Enden. Oder ich habe Geld von meiner Krankenversicherung erstattet bekommen oder mir hat jemand Geld geschenkt, ich habe Geld gefunden. Ich habe hier nochmal durch meine Verträge geschaut und habe da mal kurz nachgefragt und habe jetzt hier was zurückbekommen. Also es ganz oft passiert es, dass die Leute dann anfangen, sobald sie sich mit ihrem Geld beschäftigen und diese Beziehung also neu framen, dass die einfach anfangen, Geld zu manifestieren, so Geldregen aus verschiedenen Quellen. Und dann sagen, ey, das funktioniert wirklich, Alisa. Ich habe auch einen Glaubenssatz, den ich selber mir total eingetrichtert habe und den auch meine Klienten immer gerne übernehmen, ist dieses, jeder Euro, den ich investiere, kommt doppelt zu mir zurück. Und ich gebe immer so ein Beispiel, so ein ganz kleines Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Parkautomat stehe und für mein Auto ein Ticket ziehen will und ich werfe 1 € rein, dann passiert es manchmal, dass unten noch 2 € drin liegen von meinem Vorgänger, der das vergessen hat, rauszunehmen. Und ich dann denke, okay, das ist die Manifestation von diesem Glaubenssatz. Und das passiert dann bei Klienten auch voll oft, dass sie dann sagen, ey, ich habe hier letztens Melissa aus unserer Mastermind tatsächlich, hat letztens auch zu mir gesagt, sie hat irgendwie sich erlaubt, endlich mal loszugehen und in einem Shop sich einfach ein paar Sachen zu gönnen. Die ist so ein krasser Fan auch von der asiatischen Kultur und hat sich dann da irgendwie ein paar Sachen gegönnt und irgendwie, ich glaube, 300 € oder so investiert. Und dann hat sie mir irgendwie geschrieben, dass ein paar Tage später, ich weiß nicht, ob es jetzt genau 600 € waren, aber auf jeden Fall ein großer Betrag irgendwie wieder zu ihr zurückgeflossen ist, aus welchen Quellen auch immer. Und ich auch sage, ja, siehst du, it's working. Du musst halt da, ne, reingehen, Vertrauen haben und dann fängt es auch so an, Spaß zu machen, diese Arbeit zu machen, weil du halt merkst, so, mein Gott, das Leben ist so magisch. Diese kleinen Sachen, die dann passieren, das ist eigentlich immer so das, wo ich am meisten Freude dran finde.
Ja, was mir gerade auch aufgefallen ist, du sagst ja auch gar nicht Geld ausgeben, sondern zum Beispiel auch Geld investieren. Ja? Und ich weiß auch noch eine Geschichte von dir, wo du nämlich dann auch so mit voller Stolz, als wäre es die schönste Rechnung, die man überweist ans Finanzamt, das Geld überweist und dann so wirklich, es kommt doppelt zu mir zurück und, ne, dass das halt auch, das ist auch schon Teil, ne, dass man sich nicht ärgern soll über eine Rechnung, sondern danke, schön, dass ich so viel Geld verdiene, dass ich Steuern zahle, ne?
Ja, genau, absolut. Und ja.
Gestern fiel mir nämlich auch noch ein, ich habe mit meinem Mann nämlich auch darüber geredet, dass das Kindergeld überwiesen worden ist, ne? Und ich so, ich habe mich total darüber gefreut, ne? Ich so, guck mal, voll geil, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr auf dem Konto, weil es wurde ja schon ein bisschen schmaler, obwohl es ja erst der 10.6. ist. Und ich dann so, ach, wie schön, das freut mich gerade total. Ne? Und eigentlich redet man ja immer, man könnte mehr irgendwie vom Staat bekommen, man arbeitet so viel. Ne? Und ich so, ja, aber auch mein Elterngeld. Ich habe mich wirklich mit dem Mindestbeitrag zufrieden gegeben in der Selbstständigkeit und eigentlich ja wirklich auf Geld verzichtet und kriegt dann wirklich nur dieses Minimum von 300 Euro. Aber ich habe auch gestern das einfach so formuliert. Ich so, ist das nicht geil? Wir leben in einem Land, da kriegen wir Taschengeld vom Staat. Ist das nicht? Wir brauchen das doch gar nicht. Wir sind fleißig, wir arbeiten trotzdem und wir kriegen es einfach so zusätzlich. Und der guckt mich an, so von wegen, was hast du denn geraucht?
Ja,
So,
aber das ist
okay.
eben ein positives Money Mindset in Aktion. Das ist so schön, weil mit dieser Energie ziehst du halt immer mehr davon an.
Ja,
Das ist
genau.
einfach toll, ja.
Und das muss man dann einfach wirklich auch mal lernen, ne? Aber wirklich jeder ist für seines eigenes Glückes Schmied und da fängt es an. Und wenn man einmal nur einen Zugang bekommt zu irgendeinem Thema, egal wer jetzt hier zuhört und dann egal was euch jetzt gerade angesprochen habt, wenn ihr euch wirklich einfach drum kümmert, was da alles bei rumkommt. Also ich fand es so spannend die letzten Jahre bei dir auch im Coaching, was sich da alles ergeben hat. Obwohl ich am Anfang dachte, nee. Eigentlich, ach nee, nee, ich habe eigentlich gar kein Problem. Ne? Ich will das jetzt nur ein bisschen persönlich weiterentwickeln, aber was jetzt bisher ist, ist alles okay. Was da alles
Ja.
hochkommt, ich finde es so geil. Es macht mir
Ja.
persönlich sehr Spaß. Das sieht man aber auch in meinem Geburtshoroskop, wie dolle halt Wachstum für mich eine Rolle spielt. Nicht jeder ist da so geil drauf wie ich, aber trotzdem kann ich es wirklich einfach nur empfehlen. Und in dem Zuge, Alisa, sag doch mal, wie du Leuten dabei helfen kannst, was du da anbietest, was so ein möglicher Schritt für andere wäre, bei dir irgendwas zu buchen und um mit dir zusammenzuarbeiten.
Ja, erstmal danke dir, Bianca, für die lieben Worte auch zu meinem Coaching. So ist es einfach super schön, auch irgendwie zu sehen, wie du dich in den ganzen letzten Jahren entwickelt hast und dass wir immer noch so viel und eng miteinander auf der einen Seite arbeiten, aber uns auch so jetzt hier wieder im Podcast sehen. I love it. Ja, und danke, dass du mir den Raum gibst, auch darüber zu reden, weil dieses Thema so wichtig ist, gerade für Frauen, dass man sich eben anschaut, was habe ich für Themen mit Geld. Wenn man jetzt, also ne, ich habe unterschiedliche Wege, wie man mit mir an sich arbeiten kann, aber wenn man wirklich sagt, ich möchte an meinem Money Mindset arbeiten und mich selber besser kennenlernen und mein Traumleben manifestieren, dann ist es wirklich Evolve, weil das ist das einzige von meinen Programmen, wo auch Geld mit drin ist, als wirklich eigenständiges Modul, was man durcharbeiten kann und wo man seine kompletten Geldglaubenssätze kennenlernt, hinterfragt, neu schreibt, auch sein Money Management sich anguckt. Und Evolve ist mein Gruppenprogramm, was man einerseits entweder als quasi Selbstlernkurs buchen kann und dann einmal im Monat einen Gruppencoaching-Call dabei hat. Oder tatsächlich auch, das gibt es jetzt gerade neu, seit Anfang dieses Jahres, das auch als Private-Edition buchen kann, wo wir dann im 1:1-Coaching durch dieses Programm gehen. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will da richtig so eng mit dir als mein Coach dran arbeiten, weil ich vielleicht auch noch nie sowas gemacht habe und da mehr Support brauche, dann wären das so die zwei Möglichkeiten, die kann man sich dann gerne mal anschauen, genau.
Ja, total cool, dass da die beiden Varianten gibt. Also ich würde immer empfehlen, mit dir zusammen das zu buchen. Also wenn ihr euch Interesse habt, kann ich einfach nur empfehlen. Also Selbstlerner natürlich, die Inhalte sind super cool, also auf jeden Fall. Nur ich glaube, wenn man da nicht so erfahren drin ist, glaube ich, ist es wirklich nochmal eine Hilfe, dass du sie da durchführst, was die Selbstlerner natürlich auch bekommen, weil du ja trotzdem Gruppencall im Monat hast, ne?
Ja.
Aber das einfach mal von mir so ein bisschen zur Einschätzung.
Als Feedback, ja.
Ich kann es auf jeden Fall ja empfehlen, weil sonst schiebt man das nachher dann doch wieder auf oder geht nicht tief genug. Da ist immer ganz gut, wenn dann noch mal einer ist, der ein bisschen Pi sagt, ne? Im Sinne. Und ja, ich pack alles in die Shownotes, ne? Auch noch mal die Sales Page und alles. Und ich hoffe, ja. Die Folge hat euch gefallen, liebe Zuhörerinnen, und ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ist Alisa auch über Instagram erreichbar und auch ich könnt ihr mir jederzeit schreiben. Und ja, ich bin gespannt, was aus diesem Thema jetzt wird für euch als Zuhörerin, ob ihr das wirklich angeht, ob ihr ein Coaching bucht, ob ihr einen anderen Weg findet. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Und ja, wenn euch die Folge sehr gut gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Und lieber Lisa, möchtest du noch irgendwas loswerden zum Schluss? War auf jeden Fall sehr schön, dass du da warst. Ein zweites Mal sogar. Ja.
Ja, danke dir, danke dir. Nee, ich fühle mich super erfüllt gerade und dankbar und auch so vollständig mit allem, was wir besprochen haben. Und ich, Ja, bin super froh, dass ich hier war und ich hoffe auch, dass die Frauen, die sich jetzt dazu gerufen fühlen, dass sie auf diesen Ruf hören und einfach mal schauen, was von all den Sachen, die wir heute gesagt haben, jetzt noch so nachwirkt. Ja, das könnte ich vielleicht noch als Tipp mitgeben. Jetzt, wenn die Folge zu Ende ist, nicht sofort weiter durch deinen Alltag zu hetzen oder jetzt Instagram aufzumachen und dich da abzulenken, sondern vielleicht kurz deinen Timer auf 2 Minuten zu stellen, die Augen zuzumachen und einmal kurz reinzuspüren, okay, was ist dir aus diesen letzten Minuten Podcast hängen geblieben? Und was ist jetzt der nächste Schritt, den du gehst nach dieser Folge? Genau. Aber ansonsten, ja, danke ich dir einfach von Herzen, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye.